Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Ute Reckers am Mikrofon. Schönen guten Tag. Die Zahl der Corona-Infizierten ist von gestern auf heute sprunghaft angestiegen. Mehrere Städte in Deutschland sind in den letzten Tagen zu Hotspots geworden. Wir blicken auf das Beispiel Bremen. Außerdem schauen wir genauer hin, was die Corona-Krise, die Kontakteinschränkungen und die zunehmende Digitalisierung für die älteren Menschen in unserer Gesellschaft bedeuten. Vielen von ihnen geht es damit nicht gut. Und wir berichten über queere Jugendliche, also schwule, lesbische, bi- oder transsexuelle junge Menschen, die auch im angeblich so toleranten Köln immer noch für Akzeptanz kämpfen. Laut Robert-Koch-Institut ist die Zahl der registrierten Corona-Infizierten in Deutschland von gestern auf heute sprunghaft angestiegen, von 2.828 auf 4.058 Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zeigte sich heute Vormittag sehr besorgt darüber und beklagte ein allzu sorgloses, ignorantes Verhalten von manchen Menschen, zum Beispiel in Städten wie Berlin. Doch nicht nur einige Berliner Bezirke gelten in Deutschland jetzt als Risikogebiete. Auch in Städten wie Hamm, Remscheid oder Bremen ist die Zahl der Infizierten auf mehr als 50 pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten 7 Tage gestiegen. In Bremen liegt die Zahl seit Mittwoch oberhalb dieser 50er-Marke. Ich bin jetzt verbunden mit unserer Landeskorrespondentin für Bremen, Felicitas Böselager. Spiegelt sich dieser sprunghafte Anstieg von gestern auch heute in der Stadt Bremen wieder?
Also es gibt noch keine neuen Zahlen in Bremen. Die Zahlen, die kommen hier immer nachmittags raus. Aber das war gestern schon ziemlicher Schreck für die Bremer und das hält auch heute noch nach. Es ist ziemlich wenig los in der Stadt, was aber auch daran liegen kann, dass hier Schiedwetter ist, wie man sagt, es regnet und deswegen die Menschen lieber daheim bleiben. Aber trotzdem, die Nachricht von gestern sitzt vielen noch in den Knochen.
Was sind denn die Gründe für diese große Zahl der Infektionsfälle in Bremen?
Die Behörden in Bremen, die sprechen hier von einer sogenannten Community Transmission. Also das heißt, dass es unklar ist, wo und bei wem sich die Menschen infiziert haben. Das heißt, dass die Kontaktverfolgung extrem schwer ist. Noch im August, da war das viel leichter, die Infektionsketten nachzuverfolgen. Damals waren es zum Beispiel vor allem Reiserückkehrer, die das Virus in die Stadt gebracht haben. Was sich jetzt allerdings erkennen lässt, das ist, dass die Infizierten vor allen Dingen junge Menschen sind, also die Gruppe der unter 30-Jährigen. Ihr Anteil, der lag im September bei über 50%. Und dass gerade diese Gruppe so zum Infektionsgeschehen beiträgt, das liegt offenbar daran, dass das eine Altersgruppe ist mit sehr vielen Kontakten und eine Altersgruppe, die sehr mobil ist.
Da scheint Bremen ja durchaus repräsentativ für Deutschland zu sein. Was für Konsequenzen werden denn in dem Bundesland daraus gezogen?
Ja, also es wurde jetzt erstmal ziemlich viel abgesagt. Viele Großveranstaltungen, die eine Sondergenehmigung hatten zum Beispiel. Hier ist der Freimarkt zu nennen. Das ist ein sehr wichtiger Jahrmarkt in Bremen im Herbst. Könnte man von der Wichtigkeit her mit dem Oktoberfest vergleichen für die Bremer. Mhm. Dann wurden alle Messen abgesagt und Besucher dürfen nicht mehr zu Fußballspielen ins Weserstadion. Ja, und auf privaten Feiern bei öffentlichen Veranstaltern sind 25 Personen erlaubt. In der eigenen Wohnung gilt die dringende Empfehlung, dass nur noch bis zu 10 Personen zusammen sein dürfen. Und bei allen anderen Veranstaltungen ist die Teilnehmerzahl auf 100 Personen begrenzt. Aber sobald Alkohol im Spiel ist, dürfen nur noch 25 Gäste kommen. Und die Maßnahmen sollen jetzt auch stärker überwacht werden.
In einigen Bundesländern, das war ja auch die Diskussion gestern, herrscht jetzt Beherbergungsverbot für Deutsche aus Risikogebieten, außer die können einen negativen Corona-Test vorweisen. In der nächsten Woche sind ja auch in Bremen Herbstferien. Die Bremer möchten vielleicht auch irgendwo hinreisen. Stehen die jetzt Schlange vor den Praxen, um die Tests zu machen und reisen zu können?
Tja, also das kann man schon so sagen. Die stehen zwar nicht Schlange, aber laut Kassenärztlicher Vereinigung klingeln die Telefone bei den Hausärzten den ganzen Tag und auch bei der Kassenärztlichen Vereinigung laufen die Telefondrähte heiß. Und das liegt laut der KV wohl daran, unter anderem an einem Interview, das der bremische Bürgermeister Andreas Bovenschulte gestern bei Radio Bremen gegeben hat.
Ja, wir werden jetzt natürlich diskutieren müssen, wie wir da auch die entsprechenden Testkapazitäten zur Verfügung stellen, weil die Menschen sollen ja auch ihren wohlverdienten Urlaub antreten können. Auf der anderen Seite sage ich natürlich auch, in Corona-Zeiten ist es schon sinnvoll, bei diesen Infektionszahlen bundesweit auf jede nicht notwendige Reise zu verzichten.
So, und jetzt glauben wohl viele Menschen, dass sie sich freitesten können, wie man das nennt. Allerdings sind die Kapazitäten dafür laut KV in Bremen überhaupt nicht gegeben, was auch daran liegt, dass es ja viel mehr Infizierte gibt und man erst die Kranken testen muss, bevor man diejenigen testen kann, die Reisen antreten wollen.
Bremen selber sieht kein Beherbergungsverbot für Reisende aus anderen innerdeutschen Risikogebieten vor. Warum nicht?
Die Regierung in Bremen hier hält nicht viel von diesen innerdeutschen Beherbergungsverboten. Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat das schon vor ein paar Wochen kritisiert und er spricht hier von einer Kleinstaaterei.
Wir haben ja auch Situationen gehabt, als es in Bayern hohe Infektionsraten gab und in Bremen sehr niedrige. Da haben wir auch nicht gesagt, dass die Bayern nicht reisen können sollen und nicht nach Bremen kommen können sollen. Insofern, wir haben die Corona-Krise immer mit viel Solidarität gemeistert. Ich glaube, dass es keine gute Entwicklung ist, jetzt zu beginnen, immer mit Fingern auf andere zu zeigen und im innerdeutschen Reiseverkehr Beschränkungen zu verhängen.
So begründet Bürgermeister Bovenschulte die Zurückhaltung beim Beherbergungsverbot hier in Bremen. Allerdings ist die endgültige Entscheidung dazu in Bremen noch nicht gefallen.
Dankeschön für diese Beobachtung und Einschätzung. Unsere Landeskorrespondentin für Bremen, Felicitas Böselager, war das. Die Corona-Krise dauert an, gerade wird sie wieder heftiger und die Verunsicherung der Menschen nimmt wieder zu. Und das ist ein großes Problem, gerade auch bei älteren Menschen, die als besonders gefährdet gelten. Zwar gibt es keine Besuchsverbote in Pflegeheimen mehr, wie zu Shutdown-Zeiten, doch immer noch gelten strikte Besuchsregeln. Und generell trauen sich viele Familien nicht, die Oma oder den Opa zu besuchen, aus Angst, sie unabsichtlich zu infizieren. Wie schwer es für Senioren und Seniorinnen ist, mit der Corona-Krise umzugehen, hat Anja Nils in Berlin erfragt.
Keiner hat sich getraut. Wir spielen ja immer. Und dann habe ich gesagt, wollt ihr spielen? Ja!
Heute Abend werden Jutta Mattisen und ihre drei Freundinnen wieder gemeinsam Kniffel spielen, so wie vor der Corona-Krise. Die 80-jährige Seniorin hat sich ein Herz gefasst und auf Anraten ihrer Tochter Gitte bei den anderen einfach mal angerufen.
Und dann sage ich zu ihr, na sag mal, du hättest doch, na ich habe ja nicht gewusst. Und jeder hat sich zurückgezogen und jeder hat gedacht, na mal sehen, was der sagt, ja. Und dann habe ich mit Gitte so drüber gesprochen und dann sagt Gitte, frag doch einfach mal. Ja, habe ich gemacht und jeder hat gesagt, na gut, dass du es gemacht hast.
Einige, aber mit einem Mal ging das und dann war man nicht mehr ganz so unglücklich.
Monatelang haben sich die vier Freundinnen nicht gesehen. Corona lähmte jede Aktivität. Für Jutta Mattisen ist das inzwischen schwerer zu ertragen als die Sorge um die eigene Gesundheit.
Angst habe ich nicht. Ich bin sehr verunsichert. Angst habe ich nicht. Aber was man macht, ist es richtig? Wirst du nicht angemeckert? Hast du da was verkehrt gemacht?
Die Verunsicherung sei bei ihm und seinen Altersgenossen das größte Problem, sagt Jens Friedrich. Er ist 76 Jahre alt und Mitglied der Seniorenvertretung im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Seit Jahren kämpft er für die Anliegen von alten Menschen und sieht die momentane Entwicklung mit großem Bedauern.
Corona hat gerade bei den Älteren doch einen sehr, sehr starken Einschnitt in ihr Alltagsleben gegeben. Man spürte auch ein Gefühl der Vereinsamung. Man konnte nicht mehr in dem Maße teilhaben aufgrund der ganzen Hygienemaßnahmen. Und es gab auch eine gewisse Distanz zueinander.
Bei Jutta Mattisen hat Tochter Gitte der Mutter schließlich Mut gemacht, auf alte Freundinnen zuzugehen. Vereinsamung und Distanz seien schlimmer als die Gefahr einer Ansteckung, fand die Tochter. Andere sehen das anders und bestärken ihre alten Eltern darin, den Kontakt zu anderen Menschen wegen der Ansteckungsgefahr möglichst zu reduzieren. Auch die eigentlich aktive und lebensfrohe Jutta Mattisen war seit Monaten nicht im Theater, nicht im Kino, lange Zeit auch nicht beim Reha-Sport. Tochter Gitte Schlingelhoff befürchtet, dass das so bleibt.
Die Frage ist einfach, ob sich dieser Aktionsradius nach der Corona-Zeit wieder vergrößert. Oder ob man sich da nicht so eingestellt hat und auch seine Bewegung so zurückgefahren hat, dass man das danach nicht wieder aufbauen kann.
Bei Marianne Heckmann gab es bereits vor Corona wenig soziale Kontakte. Die Situation ist deshalb jetzt für die 80-Jährige kaum noch zu ertragen.
Man traut sich ja nicht mehr aus der Wohnung, weil man sagt, das ist der sicherste Platz. Du traust dich nicht mal mehr Kaffee trinken zu gehen, weil der Ober schon wieder mit der Maske ankommt. Man geht zu keiner Veranstaltung, ins Schwimmbad gehe ich schon seit Corona nicht mehr, weil ich ja da von den Duschen schon wieder Angst habe. Also ich bin eigentlich recht depressiv da eingestellt. Ich bin jetzt 80 und verdammt einsam. Ja, das ist alles schwer zu ertragen.
Kein Einzelfall, sagt Eva-Lotta Brakemeier, Professorin für Psychotherapie an der Universität Greifswald gegenüber dem NDR.
Erste Studien aus China, die jetzt publiziert worden sind, deuten ganz klar darauf hin, dass wir es auch mit einer psychologischen Krise zu tun haben. Ja, dass Depressionen, die Inzidenzrate, sagen wir, die Neuerkrankungsrate auch zunehmen und auch, dass natürlich die Betroffenen, also die auch schon vorher erkrankt waren, dann jetzt auch nochmal besonders belastet sind.
Eine vorläufige Studie der privaten Hochschule Göttingen zeigt, dass seit Corona 5-mal so viele Menschen an schweren Depressionen leiden wie vor der Krise. Denn außer Einsamkeit sind auch scheinbar banale Folgen von Corona für ältere Menschen ein Riesenproblem. Marianne Heckmann leidet zum Beispiel unter der rasant zunehmenden Digitalisierung, die für sie einen Ausstellungsbesuch zum Beispiel verhindert.
Wir Alten kriegen ja gar keine Eintrittskarten mehr, weil wir keinen Computer haben oder ihn nicht bedienen können. Geht aber alles nur noch auf Voranmeldung und auf Apps und auf Handy. Können wir auch nicht. Fällt auch schon aus.
Für Seniorenvertreter Jens Friedrich ist das auch eine politische Herausforderung. Alten Menschen müsse gesellschaftliche Teilhabe weiterhin ermöglicht werden.
Es gibt auch viele Dinge heutzutage, da kommen sie einfach nur noch über eine Online-Anmeldung ran. Ich denke an die Museen zum Beispiel. Da müssen sie vorher im Internet nachsehen, sich über ein Zeitfenster dann anmelden. Und da muss man dann eben auch sehen, dass man dem Älteren auch zukünftig die Möglichkeit der Nutzung gibt.
Bei Jutta Mattisen kümmert sich Tochter Gitte um alle digitalen Fragen. Vor Corona machten die beiden auch regelmäßig mal einen Einkaufsbummel. Weil in fast allen Einkaufszentren inzwischen die Sitze abmontiert oder gesperrt wurden, ist das zurzeit nicht mehr möglich, bedauern Mutter und Tochter.
Wenn ich in die Stadt gehe, muss ich mich mal durch meine Behinderung mehr oder weniger mal irgendwo hinsetzen. Ist auch nicht mehr. Überall waren Bänder drüber, dass du da nicht mehr dich hinsetzen kannst.
Wenigstens ihre drei Freundinnen wird Jutta Mattisen heute Abend wieder persönlich treffen. Beim gemeinsamen Spielen am heimatlichen Wohnzimmertisch lässt sich Corona dann eben doch ein bisschen besser ertragen.
Seniorinnen und Senioren leiden an den Folgen der Corona-Pandemie. Aus Berlin war das der Bericht von Anja Nils. Und wie wichtig der Austausch von Menschen untereinander ist, das zeigt nicht nur das Beispiel der Seniorinnen vom Beitrag eben, das zeigt auch unser folgender Beitrag über Jugendliche. Köln ist bekanntlich eine Hochburg der schwul-lesbischen Szene und hier gibt es ein queeres Jugendzentrum mit Namen Anyway. Eine Anlaufstelle für junge Menschen, die schwul, lesbisch, bi oder transsexuell sind. Eine Anlaufstelle, die wichtig ist, denn auch in Köln, das sich selbst so gern als sehr tolerant darstellt, haben solche Jugendliche ihre Probleme. Ista Körfgen berichtet.
Wir sind hier im Anyway, einem queeren Jugendzentrum.
Eine zurückhaltende Stimmung liegt über dem Stuhlkreis der Zehntklässler im Jugendzentrum Anyway. Ein Dutzend neugierige Augenpaare richten sich auf Workshopleiter Marek, mit 21 Jahren kaum älter als die Schüler.
Wir wollen eigentlich ins Gespräch mit euch kommen, ein bisschen diskutieren, ein bisschen reden. Das wäre auch
cool. Zuerst werden eine Menge Begriffe geklärt. Wissen die Schüler zum Beispiel, was Homophobie bedeutet? Was unterscheidet ein Coming-out von einem Outing? So langsam tauen die Schüler auf.
Es ist ja oft so, dass vor allem, ich glaube, in Teenagerjahren Leute, die homosexuell sind oder so, sich nicht trauen, das zu sagen, weil die Angst vor Zurückweisung oder Verurteilung haben.
Wissen ist Respekt, so heißt das Projekt des Jugendzentrums, das seit 4 Jahren queere junge Menschen mit Schulklassen zusammenbringt. 3 Stunden lang debattieren die beiden Leiter des Workshops mit den Jugendlichen über alles Mögliche rund um sexuelle Neigung und Identität. Darüber, ob Homosexuelle Kinder adoptieren dürfen zum Beispiel. Themen, über die sich die meisten der 15- bis 16-Jährigen hier offenbar schon Gedanken gemacht haben.
Ich mache mal Gedanken um das Kind, weil dann wird das Kind halt immer gefragt, ja, wo ist denn deine Mutter oder wo ist denn dein Vater? Und dann zu sagen, ja, ich hab 2 Mütter, das wird ja halt in der Kindheit dann falsch rüberkommen und dann ist das Kind halt ein leichtes Opfer von Mobbing.
Also je mehr so homosexuelle Paare halt Kinder adoptieren, je mehr das halt auch als normal gesehen wird, desto weniger Mobbing wird es dann wahrscheinlich auch geben. Also würde ich mir jetzt so vorstellen, weil die Leute dann halt denken, okay, es ist was ganz Normales.
Als die 24-jährige Co-Leiterin des Workshops, Claudia, von ihren eigenen Erfahrungen mit Diskriminierung berichtet, herrscht betretenes Schweigen. Etwa als sie von der Reaktion ihrer Mitschüler erzählt, als sie sich mit 16 händchenhaltend mit ihrer Freundin gezeigt hat.
Dann haben uns irgendwelche Schüler aus einer anderen Klasse mit Dreck beworfen. Das war sehr unschön. Und ein paar Jahre später war ich mit einer anderen Frau dann zusammen. Und als deren Mutter erfahren hat, dass sie zusammen sind, hat sie gesagt, ja, okay, dann darf Claudia nicht mehr hierher kommen. Ich möchte das nicht mehr. Und dann durfte ich halt das Haus nicht mehr betreten.
Wissen über queere Themen zu vermitteln, ist der eine Zweck des Workshops. Der zweite, hier sollen die Jugendlichen Gelegenheit bekommen, einmal offen über solche Themen zu sprechen. Themen, die sonst offenbar eher vernachlässigt werden im allgemeinen Lehrplan der Schule.
Eher wenig, also davon habe ich nicht viel mitbekommen. Also eigentlich nicht.
Diese Erfahrung des Schülers hören die Betreiber des Projekts hier oft. Der Lehrplan in NRW sehe zwar Sexualerziehung vor, aber da gehe es fast ausschließlich um Fortpflanzung, sagt Dominik Weiß vom Anyway.
Es wird sehr, sehr wenig über Lust, Begehren, menschliche Sexualität gesprochen und auch nicht über Vielfalt. Bei der Umfrage, die wir gemacht haben, kam heraus, dass knapp 80% nicht aufgeklärt werden über geschlechtliche und sexuelle Vielfalt und 19% durch Aufklärungsprojekte. Das heißt, wir machen da schon sehr viel, aber es reicht immer noch nicht.
Dass die Jugendlichen trotzdem bei den Themen mitdiskutieren können, liegt an der Vielzahl anderer Kanäle, vor allem online, über die sie sich informieren können, sagt Workshopleiterin Claudia.
Die allermeisten Schüler und Schülerinnen kennen oft Leute, zum Beispiel von YouTube oder TikTok, die sich selbst identifizieren und kennen sich da halt sehr viel besser schon mit aus. Und ja, kommen auch sehr viel offener in den Workshop rein. Also ich habe inzwischen in Workshops öfter mal Jugendliche, die sagen, ja, ich weiß selber noch nicht, vielleicht verliebe ich mich ja irgendwann mal in eine Person des gleichen Geschlechts. Ich sage jetzt nicht, ich bin hetero, ich weiß es einfach noch nicht.
Das Jugendzentrum Anyway hat dazu Anfang des Jahres eine eigene, nicht repräsentative Umfrage unter 750 Schwulen, Lesbischen, Bi- und Transjugendlichen in NRW gemacht. Heraus kamen Zahlen, die sich mit anderen repräsentativen Studien decken, etwa der Antidiskriminierungsstelle des Bundes oder der Universität Bielefeld. Etwa, dass jeder 2. Jugendliche negative Erfahrungen wegen seiner sexuellen Neigung gemacht hat, zu Hause oder in der Schule. Jeder 3. gab an, dass diese so schlimm waren, dass er schon einmal an Suizid gedacht hat. Jeder 6. hat schon einen oder mehrere Suizidversuche hinter sich. Auch im sonst sich so tolerant gebenden Rheinland, wie die Betreiber des Anyway anmerken. Nach dem Workshop grübeln viele der Schülerinnen und Schüler über solche Probleme.
Es gibt Eltern, für die ist das schwer zu akzeptieren, dass ihr Kind dann so ist. Aber ich glaube, am Ende ist es halt auch so, wenn die Eltern ihr Kind lieben, dann lieben die ihr Kind, wie es ist. Und dann ist es egal, was für eine Sexualität das hat. Nur, dass es, glaube ich, am Anfang vielleicht ein bisschen schwerer sein könnte.
Sollten unter den 12 Kölner Schülerinnen und Schülern queere Jugendliche dabei sein, wissen sie durch den Workshop, an wen sie sich wenden können, sollten sie Redebedarf haben oder andere queere Jugendliche kennenlernen wollen. Ins Jugendzentrum Anyway.
Aus Köln war das der Bericht von Esther Körfgen. Und das war's von Deutschland heute. Gleich nach den Nachrichten macht Mathis Jungblut mit der Sendung Campus und Karriere weiter. Was zeichnet optimal digitalisierte Schulen aus? Das ist ein Thema bei ihm. Mein Name ist Ute Reckers. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag.